Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Herzlich willkommen zu einer paradiesischen Folge des Religionen-Podcasts. Denn darum soll es jetzt gehen. Um die Sehnsucht nach dem Paradies, nach diesem verzauberten Ort, an dem einfach alles passt. Sonne, Palmen, Leben ohne Sorgen. Und darum, wie dann die Realität des Lebens im Paradies aussieht. Denn die ist doch oft mit mehr Arbeit verbunden, als man vorher so dachte.
Oft stellen sich Menschen in Deutschland ja auch vor, Sonneninsel, tolles Leben unter Palmen, Sendungen wie die Auswanderer und so weiter tragen natürlich ganz entscheidend dazu bei. Aber die Sonneninsel hat eben auch ihre Schattenseiten, die nicht so gerne angeguckt werden.
Das Paradies ist in diesem Fall die Urlaubsinsel schlechthin, Mallorca. Und die harsche Realität ist der Moment, an dem das Geld nicht mehr reicht fürs ersehnte Leben zwischen Strand und Cocktailbar. Wer dann hilft, das hören Sie zum Schluss dieses Podcasts. Davor schauen wir, wie paradiesisch eigentlich das Leben in einem indischen Ashram ist. Wir fragen, wie eng der Traum vom Paradies mit dem Problem des Arbeitens verbunden ist. Und zwei Seelsorger erzählen, wie viele Alltagsfragen beim Besuch in einen Freizeitpark mitkommen. Das Paradies für spirituell interessierte Menschen sieht oft so aus. Geschmackvoll schlichte Holzhäuser ducken sich unter hohen Palmen. In tropisch üppigem Grün steht eine Buddha-Figur. Alles ist ausgerichtet darauf, die Gäste im spirituellen Fortkommen zu unterstützen. Solche Bilder werben für Urlaub, vor allem in indischen Ashrams. Und sie sind nicht per se falsch, aber sie zeigen nur einen Teil der Realität. Denn ein Ashram ist natürlich ein spirituelles Zentrum, aber eben eines, in dem auch viel handfeste Arbeit anfällt und von den dort Wohnenden geleistet werden muss. Während die einen also die meist in der Natur gelegenen ruhigen Orte als paradiesisch empfinden und sie für Stressabbau und persönliches Wachstum nutzen, kommen andere mit dem Arbeitsethos und der geforderten Disziplin nicht klar. Antje Stiebitz hat sich für Deutschlandfunk Kultur in einem Ashram in Rishikesh umgehört.
Jeden Abend kommen hier auf den Treppen am Ufer des heiligen Fluss Ganges Hunderte von Menschen zusammen. Sie nehmen an der Aarti, einer Art Gottesdienst des Parmat Niketan Ashrams, teil. Die abendlichen Rituale mit Mantrengesang finden direkt vor dem Eingangstor des Ashrams statt. Der Ashram ist aber auch ein großes Unternehmen mit zahlreichen Gebäuden. Junge Menschen werden hier zu Spezialisten der Hindu-Religion ausgebildet. Sie lernen die heiligen Schriften, Gesänge und Rituale kennen. Außerdem bietet der Ashram Kurse in Yoga, Ayurveda und Meditation an und vermietet 1000 Zimmer. Während die einen das Angebot des Ashrams nur für kurze Zeit nutzen wollen, kommen andere und arbeiten hier. Die Zimmer sind schlicht, sauber und mit dem Nötigsten ausgestattet. Wer durch das Eingangstor und den gepflegten Garten läuft, landet im Zentrum des Ashrams. Zahlreiche Menschen laufen zwischen ihren Unterkünften, der Kantine und den Gemeinschaftshallen umher. Zwei riesige Banyanbäume und ein Schrein zu Ehren Ganeshas bilden den Mittelpunkt des quirligen Treibens. Neben einem der Bäume verkauft Marshall an einem kleinen Stand Kaffee. Die 23-Jährige stammt aus Rishikesh und arbeitet seit 3 Monaten hier.
It's a very special place. The people around me, they notice me.
Es ist ein besonderer Ort. Die Menschen um mich herum denken an mich. Sie fragen, ob ich etwas brauche und sind bereit, mir zu helfen. Die Natur, die Bäume sind hunderte von Jahren alt. Und viele Menschen leben hier schon sehr viele Jahre. Andere erzählen mir, dass sie Parmat schon besuchen, seitdem sie 10 Jahre alt sind. Und jetzt sind sie 50.
In einem der Gemeinschaftshäuser sitzt Alexandro aus Mexiko. In seiner Heimat arbeitet er bereits seit 12 Jahren als Yogalehrer. Im Parmat Ashram möchte er sein Wissen über Yoga erweitern. Seit 3 Monaten ist er jetzt hier, unterrichtet Yoga, Meditation und bestückt den Instagram-Account des Ashrams.
Being a seva, it's an opportunity to give service Wer hier arbeitet, hat die Möglichkeit, erwartungslos zu dienen. Wir bekommen hier keine Anerkennung für unsere Arbeit und dadurch schrumpft das Ego. Was auch immer man tut und wie viel Arbeit, Mühe und Schweiß man hineinsteckt, Anerkennung bekommt man dafür nicht.
Anfänglich habe er viel zu viele Erwartungen gehabt und nicht bekommen, was er wollte, fährt Alexandro fort. Aber nur wer Disziplin halte und seine spirituellen Übungen ernsthaft durchführe, könne nach und nach spüren, dass er klarer und leichter werde. Die Kantine ist gut besetzt. Es gibt Snacks oder ein volles Gericht, alles vegetarisch. Swami Sevananda mit kahlrasiertem Kopf und in Orange gekleidet ist nach dem Essen bereit für ein Gespräch. Der Amerikaner lebt seit 5 Jahren im Ashram. In den USA, erklärt der Swami, sei er spirituell bankrott gewesen, obwohl er materiell alles gehabt habe. Nach Indien zu kommen sei so etwas wie eine göttliche Inspiration gewesen. Als er hörte, dass Parmat für den Arbeitsdienst Kost und Logis anbietet, blieb er. Inzwischen kümmert er sich vor allem um administrative Aufgaben in Parmat. Der Unterschied zwischen Lohnarbeit und Seva, dem Dienst in einem Ashram, sei folgender.
Seva is an offering to the divine. Seva is sadhana.
Der Arbeitsdienst ist eine Opfergabe an das Göttliche. Seva ist eine spirituelle Praxis. Und jedes Mal, wenn wir diesen Dienst tun, dann bringen wir dem Göttlichen ein Gebet dar. Was auch immer ich tue, ist, was Gott, der Guru und die Menschen um mich herum brauchen.
Viele der Suchenden, die in den Ashram kommen, würden erwarten, dass sie hier den ganzen Tag Mantren singen und meditierend unter einem Bodhi-Baum sitzen, so Swami Sevananda. Aber wer hierher komme, habe Pflichten.
And so from that standpoint,
und aus dieser Perspektive sind es genau die Elemente, die diese Aspiranten gerne hinter sich gelassen hätten. Sie erkennen, dass das Paradies, in dem sie die Erleuchtung erfahren wollten, plötzlich doch nur das Leben ist. Denn das Leben hört auch mit einem spirituellen Weg oder mit der Erleuchtung nicht auf.
Nach dem abendlichen Gottesdienst am Ganges trifft der spirituelle Führer des Ashrams, Swami Chidananda Saraswati, diejenigen, die ihn sehen und sprechen wollen. Der Guru mit Haarmähne und Bart engagiert sich in zahlreichen Initiativen für die Umwelt, für interreligiöse Verständigung und humanitäre Ziele. Er sitzt im Schneidersitz auf einer Couch und erklärt:
You know, paradise is in our mind. Hell and heaven, they both exist in our mind.
Die Vorstellung eines Paradieses entsteht in unserem Geist. Himmel und Hölle existieren in unserer Vorstellung. Was fühlt sich für uns höllisch an, wenn wir in Trennung von der Welt leben? Unser Leben fühlt sich abgetrennt an, wenn wir ausschließlich unser Ego leben. Ich. Wenn unser Leben voller Gier ist.
Wer sich nicht mit anderen Menschen verbunden fühle und nur auf sich selbst fixiert sei, erlebe die Hölle, erklärt der Guru. Das Leben gehe weit über das eigene Ego hinaus und
And heaven is when you feel connected.
Wir empfinden etwas als himmlisch, wenn wir uns verbunden fühlen, wenn wir verankert und geerdet sind, wenn wir für andere leben. Das fühlt sich dann paradiesisch an.
The moment you start feeling like that, then there is a paradise.
Seit Tausenden von Jahren hätten Heilige in Rishikesh ihre spirituellen Übungen durchgeführt, erklärt Swami Chidananda Saraswati, und damit einen Ort des Friedens und der Positivität geschaffen. Die Menschen kämen hierher, weil diese Atmosphäre sie bei ihrer spirituellen Suche unterstütze. Es ist dunkel geworden und in Parmat Niketan wird es langsam ruhig. Die Bewohner des Ashrams gehen bald schlafen. Die Arbeit hat sie müde gemacht. Und morgen müssen sie wieder früh aus den Federn. So verlangt es der disziplinierte Tagesablauf.
Paradiesisches Wohlbefinden und Arbeit. Auch in deutschen Ashrams kann die Balance kipplich werden, wenn man beides kombiniert. Im letzten Jahr hat eine Frau ihren Ashram und den dahinterstehenden Verein auf den ausstehenden Arbeitslohn von 5 Jahren verklagt. Die von ihr verlangte Arbeit habe nichts mehr mit spirituellem Wachstum zu tun gehabt und sei reine Ausbeutung gewesen, so ihr Argument. Arbeiten und das Paradies. Das klingt wie ein Gegensatz, finde ich. Paradies, da denke ich an Urlaub, Entspannung, Hängematte und viel Grün. Aber die ersten Schriften zum Thema Paradies lesen sich gar nicht wie ein Urlaubskatalog. kurzer Blick in die hebräische Bibel, ganz auf den Anfang. Da schafft Gott das Paradies, einen wunderbaren Garten, setzt den Menschen dort hinein, aber nicht für ewige Ferien, sondern mit einem ganz klaren Auftrag. Ich lese mal vor. Er, also der Mensch, sollte den Garten bearbeiten und ihn bewahren. Nix mit ewiger Siesta also, aber warum das mit dem Arbeiten dann so unparadiesisch anstrengend wurde, das dröselt jetzt Christian Bernd für uns auf.
Ora et labora, bete und arbeite, gilt als Leitspruch des Benediktinerordens. Die Arbeit ist dem Gebet gleichwertig und hatte nicht nur bei den Benediktinern einen hohen Stellenwert.
Arbeit ist die Grundlage von Leben und deswegen nimmt es nicht Wunder, dass sich alle Religionen in der einen oder anderen Form mit Arbeit auseinandergesetzt haben. Wenn man bei Konfuzius schaut, dann findet man schon früh Aussagen etwa über Pflichten. Und wenn er von Pflichten spricht, dann geht es da natürlich auch um Arbeit,
sagt der Religionswissenschaftler Jörg Rübke. Gerade in der jüdisch-christlichen Überlieferung spielt die Arbeit von Beginn an eine besondere Rolle.
Wenn wir jetzt mal den Schöpfungsbericht grundlegen, da ist Gott eben zunächst einmal selbst derjenige, der arbeitet und Menschen in diesen Arbeitsprozess mit hineinnimmt, nämlich zur Erhaltung der Schöpfung.
Sogar im Paradies, so der Theologe Robert Vorhold, wurde schon gearbeitet. Adam bestellt mit Freude das Feld im Garten Eden. Ganz anders sehen Griechen und Römer Arbeit. Bei Homer ist sie noch positiv bewertet, aber mit dem Wachsen der Sklavenwirtschaft ändert sich die antike Vorstellung von Arbeit.
Für die griechisch-römische Antike wird man sagen können, dass zumindest aus der Lebensperspektive der Eliten ist Arbeit das Gegenteil eines sinnvollen Lebens. Arbeit ist Sache von Sklaven, eine der niedrigsten Stufen menschlicher Betätigung. Das Höchste ist Erkenntnis, Philosophie, geistige Arbeit. Und das ist die Kontrastfolie zum Menschen- und Gottesbild des Alten und des Neuen Testaments.
Doch auch in der jüdisch-christlichen Überlieferung ist Arbeit nicht nur Spaß. War sie im Paradies noch himmlisches Vergnügen? Nach dem Sündenfall, Adam und Eva hatten einfach vom Baum der Erkenntnis genascht, muss der Mensch im Schweiße seines Angesichts für sein Auskommen sorgen. Allerdings wird nicht die Arbeit selbst verdammt, sondern der Ackerboden, der nun Dornen und Disteln tragen soll. Durch den Rauswurf aus dem Paradies ist der Mensch entfremdet von der Schöpfung. Das Mittel, sich ihr wieder zu nähern, ist körperliche Arbeit. Das heißt, Arbeit ist in der Schöpfungserzählung ein ambivalenter Begriff. Strafe und Mühe einerseits, andererseits schöpferisch als Teilhabe am Gotteswerk. Im Neuen Testament wird an vielen Stellen eindeutiger wertschätzend von der Arbeit gesprochen. Auch Jesus und seine Jünger sind Arbeiter. In seinen Gleichnissen stellt Jesus Arbeit wieder sehr positiv dar. Trotzdem schätzt er auch die Ruhe.
Es gibt immer auch Momente, wo Jesus skizziert wird als einer, der sich zurückzieht, als einer, der die Ruhe sucht, übrigens auch die Ruhe des Gebets, sozusagen die Beschaulichkeit, die Stille sucht. Da haben wir Hinweise, dass eben auch Ausruhen, Freizeit, Chillen eine Berechtigung hat und auch einen Wert hat.
Diese Ruhe ist nicht zu verwechseln mit Müßiggang. Nein, sie ist notwendig. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, schreibt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe. Auch er selbst legt Wert darauf zu arbeiten, obwohl er es nicht müsste.
In einer Zeit, in der sagen viele, wir würden heute sagen, religiös Bewegte herumlaufen, steht Paulus in dieser problematischen Situation, dass er nun klar machen muss, dass er nicht einer solcher schrägen Vögel ist, die mit einer neuen Religion schlicht Geld verdienen wollen. Der Trick ist, dass er sagt, meinen Lebensunterhalt verdiene ich mir selbst.
Andererseits gab es auch die Auffassung, dass geistige Arbeit, das Beten und Theologiebetreiben der Mönche im Mittelalter zum Beispiel, mehr wert sei als körperliche Arbeit. Für Martin Luther ein Unding. Er postuliert, dass jeder ernsthaft ausgeübte Beruf gleichwertig mit geistlicher Arbeit sei. Das macht den alltäglichen Beruf zur gottgewollten Berufung. Mit der Reformation kommt so eine neue Arbeitsmoral in die Welt, so die These des Soziologen Max Weber. Und zwar eine, die den modernen Kapitalismus erst richtig stimuliert.
Die berühmte Protestantismus-These von Max Weber bezieht sich in erster Linie auf Unternehmer, auf diejenigen, die anderen Arbeit geben.
Weber meint damit vor allem Unternehmer, die dem Calvinismus anhängen, einer Strömung innerhalb des Protestantismus, die die Prädestinationslehre prägte, die besagt, dass Gott vorbestimmt hat, wer erlöst und wer verdammt wird und dass wir daran auch durch gute Werke nichts ändern können.
Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen.
Der Calvinismus, das ist der Calvinismus.
Aber Calvinisten wollen dennoch Gewissheit über ihr Schicksal, meint Weber. Deshalb wollen sie sich mit rastloser Arbeit ihres Seelenheils vergewissern. Diesen Glauben sieht Weber in wirtschaftlich besonders fortgeschrittenen Ländern des Frühkapitalismus wie England oder den Niederlanden am Werk.
Dort sieht er dann, dass sich Unternehmer über ihre Heilssituation dadurch vergewissern, dass sie wirtschaftlichen Erfolg suchen. Und das Spannende ist jetzt nicht, dass sie Profit suchen, das haben Händler schon immer gemacht, sondern diesen Profit nicht für sich selbst verbrauchen, sondern mit einer asketischen Grundhaltung den Gewinn wieder neu investieren und damit zu einer Kapitalbildung beitragen.
Und damit den entstehenden Kapitalismus befeuern. Der calvinistische Unternehmer strebt nicht Luxus an wie die Fürsten, sondern fruchtbare Weiterverwertung des Vermögens.
Der Calvinismus, das ist der Calvinismus.
Insbesondere die Puritaner, eine calvinistisch inspirierte Reformationsbewegung der anglikanischen Kirche in England, haben unseren heutigen Begriff von Arbeit stark geprägt, meint auch der 2020 verstorbene Kulturanthropologe David Graeber. Sie hätten die biblische Vorstellung von Arbeit als Fortsetzung der Schöpfung Gottes übernommen, allerdings betonten sie die Mühsal. Denn mit dem neuen Kapitalismus hätten Massen junger Männer nicht mehr als selbstständige Handwerker arbeiten können, sondern als abhängige Lohnarbeiter schuften müssen. Für diese Frohen lieferten, so Graeber, puritanische Vordenker wie Thomas Carlyle die Rechtfertigung.
Ein Leben der Bequemlichkeit ist für die Menschen nicht gemacht. Unsere höchste Religion ist die Anbetung der Trübsal.
Diese Vorstellung von Arbeit findet sich auch heute noch, meinte Graeber, und zwar als Paradox. Studien würden immer wieder zeigen, dass die meisten Menschen Arbeit als Selbstverwirklichung betrachten, aber ihren eigenen Job hassen. Ein Widerspruch, der seine Wurzeln vielleicht schon in der Bibel hat, wo selbst im Paradies gearbeitet werden musste.
Aber vielleicht war die biblische Gartenarbeit dann doch noch was anderes und sinnstiftender als die Bullshit-Jobs der modernen Bürowelt. Die Arbeit ist eines der Merkmale, die den Menschen vom Tier unterscheiden, so übrigens die ausdrücklich katholische Sicht aufs Thema, aufgeschrieben von Papst Johannes Paul II. In seinem Lehrschreiben Anfang der 80er Jahre über die Arbeit. Ziemlich weit weg vom Paradies, würde ich sagen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Arbeiten im Paradies. Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger haben das quasi schon in der Jobbeschreibung. Sie arbeiten nämlich im Europapark, Deutschlands größter Freizeitpark. Der liegt im Süden Deutschlands, im Rheintal, ziemlich genau zwischen Offenburg und Freiburg. Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger betreuen aber nicht die Achterbahn oder die Wildwasserrutsche. Die beiden sind für die Seelsorge im Europapark zuständig. Was das heißt, darüber möchte ich jetzt reden. Und zwar mit beiden, denn das haben sie gleich klar gemacht. Uns gibt's nur im Doppelpack. Wir trennen auch bei der Arbeit nicht in evangelisch oder katholisch. Nur das Vorstellen, das mache ich auf jeden Fall einzeln. Fangen wir an mit Andrea Ziegler. Andrea Ziegler, Sie sind evangelische Religionspädagogin und Diakonin und seit 4 Jahren arbeiten Sie im Europapark. Haben Sie den Park gesucht oder hat der Park Sie gefunden?
Also die Antwort auf die Frage ist sehr einfach. Der Park hat tatsächlich mich gefunden. Ich hätte mich niemals in einem Freizeitpark arbeitend gesehen. Aber mein Vorgänger, der Martin Lampeitel, der kannte mich und war der Überzeugung, ich bin genau die Richtige für den Europapark. Und er hat etwa ein Jahr an mir herumgebaggert und mich dann irgendwann tatsächlich überzeugt, hier zu arbeiten. Und inzwischen bin ich hier unendlich glücklich und ihm sehr, sehr dankbar, dass er mich überredet hat.
Andrea Ziegler arbeitet zusammen mit Thomas Schneeberger. Der ist katholischer Theologe, Lehrer und auch Diakon. Er arbeitet auch weiter als Lehrer und seit 2 Jahren eben auch als Seelsorger im Europapark. Herr Schneeberger, an welcher Stelle merken Sie, dass Sie mit dem Europapark eben doch in so einer ganz besonderen Welt arbeiten?
Tatsächlich ist der Europapark ein ganz besonderer Ort, an dem ich hier Kirche ein Gesicht geben darf. Das merke ich, wenn ich hierher fahre. Ich schaue in strahlende Augen, in strahlende Kinderaugen. Ich schaue in Gesichter voller Erwartung und voller Spannung. Und das ist tatsächlich etwas ganz anderes, als ich es alltäglich in der Schule und im Schulalltag erlebt habe. Aber es gibt auch Brücken zwischen diesen beiden Welten, wenn man das so bezeichnen darf, nämlich der Welt, Europapark, Freizeitpark und der Welt, Schule. Und diese Brücken sind das Spannende, was ich hier in meiner alltäglichen Arbeit erlebe. Dass hier Menschen zusammenkommen, die Auszeit suchen, die Entspannung suchen, die ein bisschen auch den Kick des Lebens suchen und am Ende feststellen, dass es gelingen kann, mit ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, einen ganzen Tag, zwei ganze Tage zusammenzuleben, Gastfreundschaft erleben zu dürfen und erleben zu können. Es klappt, wenn wir gemeinsam unterwegs sind.
Was machen Sie denn konkret, wenn Sie als Seelsorger im Freizeitpark unterwegs sind? Wahrscheinlich stehen Sie ja nicht neben der Achterbahn und betreuen diejenigen, die da jetzt gerade Stoßgebete aussprechen. Also wie kann ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Stoßgebete gibt's schon, nämlich immer dann, wenn sich der Bügel der Achterbahn und der neuen Voltron schließt und es geht steil bergauf und dann geht es steil bergrunter. Also da habe ich schon das ein oder andere Stoßgebet gehört, dass die Leute sagen, oh Gott, jetzt, wie wird das nur und so. Also das gibt's schon noch, aber das ist tatsächlich nicht unser Arbeitsalltag.
Es ist tatsächlich so, dass Leute manchmal den Gedanken haben, ah, wenn ihr Kirche im Europapark seid, dann sitzt ihr bestimmt den ganzen Tag in der Stabkirche und wartet nur drauf, dass irgendjemand vorbeikommt, der euch sprechen will. Es gibt dann auch jede Menge Menschen, die auf Instagram ein Foto der Stabkirche posten und uns verlinken und schreiben, oh, ihr wart ja gar nicht da, wie schade, wir hätten euch so gerne getroffen. Wir antworten dann immer, sorry, Kirche ist mehr als das Gebäude, das sich hier im Europapark befindet. Und unsere Arbeitsfelder sind so vielfältig, dass es einen richtigen Arbeitsalltag eigentlich gar nicht gibt. Also wir haben immer wieder Angebote für Gäste. Da sind wir dann tatsächlich in der norwegischen Stabkirche, machen das auch bekannt, dass wir da sind. Da suchen uns Menschen, die gerne Kontakt zu uns haben möchten. Da treibt es aber auch ganz viele Menschen einfach zufällig vorbei. Alle Menschen, die aus dem Fjordrafting herauskommen oder die von Island rüberlaufen in die Niederlande, die kommen bei der Stabkirche vorbei und erstaunlich viele treibt es dann auch rein. Da kommen Kontakte zustande. Wir haben oft kleine Spielchen im Angebot oder eine kleine Geschichte. Und hier entwickeln sich auch immer wieder richtig, richtig gute Gespräche. Besonders mit Menschen, die den Ressortpass des Europapark besitzen, das ist die Jahreskarte des Europapark, oder die Hotelgäste sind, denn das sind die Menschen, die sogar in einem Freizeitpark einfach Zeit haben und Lust auf Begegnung. Tagesgäste haben oft den Stress, dass sie natürlich alle Bahnen an einem Tag gefahren sein müssen. Die haben nicht so viel Zeit. Aber andere Gäste, und das sind wirklich sehr, sehr viele, die freuen sich über Begegnungen in der Stabkirche.
Wir haben die Möglichkeit, hier im Europapark in einer der drei Kirchen oder auch in allen drei Kirchen Paare zu trauen oder von Familien ihre Kinder taufen zu lassen. Das ist tatsächlich eine ganz wesentliche Säule unserer Arbeit. Wir haben unglaublich viele Anfragen von Menschen, die sagen, uns ist dieser Europapark so wichtig geworden, uns sind die Begegnungen mit euch so wichtig geworden. Wir haben hier so etwas wie eine zweite Heimat entwickelt. Und wenn dann Familien und Paare sich entscheiden, dieses Zuhause wollen wir auch noch ein Stück weiter nach Hause holen, zu uns nach Hause holen. Und hier möchten wir gerne uns trauen oder hier möchten wir unsere Kinder taufen lassen. Ist das eine ganz besondere Aufgabe und ganz besonders schöne Momente. Und das beschäftigt uns tatsächlich ganz arg, auch über 100 Taufen und Trauungen im Jahr, die wir hier im Europapark mit den Menschen zusammen feiern dürfen.
Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, dass es auf dem Gelände tatsächlich neben eben den Achterbahnen, anderen Fahrbetrieben, Nachbauten von 17 europäischen Ländern auch funktionierende Kirchen in der Mehrzahl gibt. Warum heiraten Menschen da? Was treibt die dahin?
Der erste Kontakt findet häufig sehr spontan und sehr durch Zufall statt. Dass die Leute sagen, Mensch, ihr als Kirche, ihr seid hier. Und dann ist man schon mitten im Gespräch und sagt, was macht ihr hier eigentlich? Und wir kommen ins Gespräch. Und manchmal ist es so, dass man über die Jahre hinweg sich immer wieder sieht. Über diese Zeit entsteht Vertrauen und Beziehung. Man weiß voneinander. Und dann liegt irgendwann die Frage auf dem Tisch, Mensch, können wir uns nicht vorstellen, auch unseren Sohn hier im Park taufen zu lassen?
Ich möchte vielleicht noch eine Sache auf diese Frage ergänzen. Der Europapark ist auch ein Park der Heiratsanträge. Ich hatte wirklich schon viele, viele Hochzeiten, wo der Heiratsantrag im Europapark stattgefunden hat und die Leute dann auch gesagt haben, also wenn hier der Heiratsantrag war, dann wollen wir da auch heiraten. In unserem Heimatpark, in unserem zweiten Zuhause, da fühlt sich das richtig an. Und manche wollen auch dem großen Trubel zu Hause entgehen, gerade Leute, die vom Dorf kommen, wo man eigentlich das ganze Dorf zur Hochzeit einlädt. Für die ist das manchmal eine gute Ausrede zu sagen, ach, wir sind Europapark-Fans und wir heiraten dort im ganz kleinen Kreise. Dann muss man gar nicht lange diskutieren mit der Dorfgemeinschaft. Dann sagen die, ja, verstehen wir zwar nicht, aber macht es.
Und für viele ist die Kirche hier ein vertrauterer Ort als die Heimatkirche des Ortes, aus dem die Menschen tatsächlich kommen.
Damit so ein Freizeitparadies funktioniert, arbeiten ja ganz viele Menschen auch hinter den Kulissen. Und das oft ist gar nicht unter so richtig paradiesischen Bedingungen, jedenfalls von Disneyland, von der Urmutter aller Freizeitparks. Also weiß man, dass viele, die dort arbeiten, sich von dem niedrigen Lohn den regulären Eintritt gar nicht leisten könnten. Nun ist der Europapark nicht Disney, klar, aber wie erleben Sie das? Also wie scharf ist die Grenze zwischen vor den Kulissen und hinter den Kulissen?
Kirche im Europapark ist Gast hier im Europapark. Wir haben ja hier nicht eine eigene Abteilung, sondern wir sind hier eingeladen von der Geschäftsführerfamilie Mack und haben hier einen Platz bekommen. Und uns bedeutet das unglaublich viel, dass wir hier sein dürfen. Und als Gast sind wir mittendrin im Alltag, all dem, was hier passiert. Und natürlich haben wir unglaublich viele Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es ist unglaublich schön zu erleben, dass wir mit unglaublich viel zufriedenen Menschen zu tun haben. Wir sind ja natürlich nicht angetreten als Gewerkschaft und wir sind ja auch nicht angetreten als Mitarbeitervertretung, sondern wir sind angetreten als Diakone, die ein großes offenes Ohr haben, hoffentlich, die große offene Augen haben, hoffentlich, und die ein großes offenes Herz haben für all das, was Menschen hier beschäftigt. Was ansonsten natürlich in einem Betrieb mit vielen, vielen tausend Mitarbeitern geschieht, ist klar, dass da, wo Menschen zusammenarbeiten, auch Konflikte entstehen, Reibungsflächen entstehen. Aber es ist nicht zuerst unser Auftrag, diese Reibungsflächen zu identifizieren, sondern unser Auftrag ist es, zusammen mit den Menschen unterwegs zu sein. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
Mehr als 6 Millionen Menschen, habe ich gelesen, besuchen den Europapark im Jahr. Die kommen natürlich wahrscheinlich nicht alle mit einem Gedanken dahin, dass das ein Ort sein könnte, an dem sie Gespräche über den Sinn des Lebens führen oder an dem sie sozusagen tiefer eintauchen in das, was sie bewegt. Gibt es was, wo Sie sagen würden, an dieser Atmosphäre, die man dann vor Ort hat, die trotzdem empfänglich macht für solche Gespräche?
Ich würde sagen, nicht trotzdem empfänglich macht, sondern ich würde sagen, gerade eben deswegen empfänglich macht. Ich glaube, da teilen wir eine Erfahrung, die die Kollegen in der Urlauberseelsorge machen. Wir erleben immer dann Menschen empfänglich für die großen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Wer bin ich? Wo will ich eigentlich hin? Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Wenn sie ein bisschen Zeit haben, wenn sie ein bisschen zur Ruhe kommen, wenn sie ein bisschen vom Alltag zurücktreten können, denn dann schafft das Raum und Zeit genau für solche Fragen.
Ist es denn innerhalb der Kirche, also innerhalb der Kirche außerhalb des Europaparks eigentlich begründungsbedürftig, warum Sie in einem Freizeitpark als Seelsorgende unterwegs sind? So nach dem Motto, das ist ein Ort, wo Menschen Spaß haben und wir als Kirche müssen eigentlich dahin, wo Menschen Leid haben?
Also wir sagen immer, Kirche muss dahin, wo die Menschen sind. Und die Menschen kommen ja hierher mit ihrer Freude und mit ihrem Leid. Und ich glaube, dass Kirche hier an einem ganz, ganz richtigen Ort ist, wo wir tatsächlich auch gebraucht werden von vielen Menschen, sei es in ihrer Freude, sei es in ihrem Leid. Und selbstverständlich ist in Kirche an ganz, ganz vielen anderen Orten auch wichtig. Aber ich glaube, Kirche sollte ganz selbstverständlich überall da sein, wo Menschen sind, wo Menschen leben, wo Menschen einen Ort haben, den sie auch suchen im Guten und im Schlechten.
Gerade da, wo Menschen sich eine Auszeit vom Alltag nehmen, da steigt auch das Bedürfnis nach Sinnstiftung und tiefgehenden Gesprächen. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die Andrea Ziegler und Thomas Schneeberger gemacht haben. Sie arbeiten als kirchliche Seelsorgende im Europapark. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Wir danken Ihnen.
Sehr gern.
Vom Paradies wird heute ziemlich oft mit dem Wort Urlaub davor gesprochen. Und deswegen begeben wir uns jetzt dorthin, wo der Traum vom Urlaubsparadies Wirklichkeit zu werden scheint, auf die spanische Insel Mallorca. Trotz aller Debatten um Overtourism ist Mallorca ja nach wie vor die Lieblingsinsel vieler Deutscher. Und mancher versucht dort, sich eine neue Existenz aufzubauen. Was viele nicht einkalkulieren, das Leben auf der Insel ist mittlerweile teuer. Und so kann der Traum vom Ruhestand im Paradies in einer Bruchlandung enden. Immerhin, es gibt eine Gruppe Ehrenamtlicher um die deutschsprachige evangelische Pfarrerin, die sich um verarmte, vereinsamte Deutsche dort kümmern. Sigge Fries war auf Mallorca, auch dort, wo es ganz schön laut ist.
Hallo. Sie lebt mitten in der Einflugschneise des Flughafens von Mallorca, aber Maria ist zufrieden. Jetzt mit 74 ist sie in einer Wohngemeinschaft untergekommen, in einem geduckten steinfarbenen Reihenhäuschen. Die Vermieterin und Mitbewohnerin ist ihr vermittelt worden, die Nachbarn fast alles Mallorquiner. Maria will ihren wahren Namen nicht nennen.
Ich bin vor 24 Jahren nach Mallorca gekommen mit meinem Mann. Wir wollten uns so ein, zwei Jahre eine Auszeit nehmen, seine Firmen verkauft und sind dann hier geblieben. Nur später ist das Geld immer weniger geworden. Dafür bekam ich dann schon die Rente. Ich konnte schon mit 62 dann beantragen. Und mein Mann ist leider dann auch sehr krank geworden. Und wir mussten dann auch aus unserem großen Haus raus.
Marias Geschichte ist nicht ungewöhnlich. Eigentlich kam sie mit einem guten finanziellen Polster nach Mallorca, dann aber starb ihr Mann, das Geld wurde weniger. Sie zog aus der eigenen Finca in einer idyllischen Ecke der Insel in eine Kellerwohnung zu Spaniern. Dann aber meldeten die Eigenbedarf an.
Ja, und dann kam natürlich die Kündigung und da war ich ganz traurig, weil ich so lange in dem Ort überhaupt schon gewohnt hatte und es gab kein Zimmer unter 600, 700, 800 Euro und ich kann kein Auto mehr fahren wegen der Behinderung und auch aus finanziellen Gründen. Da hat mir die Kirche, das muss ich unbedingt sagen, so gut geholfen.
Die Kirche, das ist die deutschsprachige evangelische Gemeinde auf den Balearen. Hier werden Paten vermittelt, Deutsche, die sich ehrenamtlich für die Stiftung Herztat engagieren. Stiftungszweck war, älteren und alleinstehenden Menschen Kontakte zu vermitteln.
Deswegen haben wir vor 7 Jahren gesagt, es wäre eigentlich eine Idee, eine Organisation aufzubauen, die Menschen in Not Hilfe und Unterstützung gibt, Begleitung gibt. Und das ist keine Aufgabe für eine Einzelperson, sondern dafür braucht man eine Organisation. Wir haben vor 7 Jahren mit 3 oder 4 Patinnen angefangen. In der Zwischenzeit sind wir 40. Und die haben auch alle zu tun.
Roland Werner war beruflich sehr erfolgreich. Er hat das Stiftungskapital eingebracht, rund 70.000 Euro. Von den Zinsen und von Spenden werden Menschen unterstützt. Wenn sie ihre Wohnung verlieren, was immer häufiger vorkommt auf Mallorca, wenn Kühlschränke leer bleiben, wenn ein Rückflug nach Deutschland notwendig wird. Ursachen für Not gibt es viele, sagt Pfarrerin Martje Mechels.
Das eine ist oft Krankheit, sei es körperlich, sei es auch psychisch. Dazu kommt dann oft, dass eben kein Geld mehr da ist. Also wenn man genug Geld hat, dann kann man hier auf der Insel wunderbar leben. Aber wenn man arm ist, dann wird es wirklich schwierig, weil es einfach unglaublich teuer geworden ist. Und das Dritte, was oft noch dazu kommt, ist, dass Menschen ihr soziales Netz abgebrochen haben. Also dass sie hierher gekommen sind, oftmals vor vielen Jahren, und kaum noch Beziehungen haben nach Deutschland. Und wenn diese drei Sachen zusammenkommen, wenn man auch niemand mehr anrufen kann und fragen, kannst du mir noch mal mich unterstützen, dann wird oft die Not sehr drängend und sehr groß.
Seit auch die Amerikaner die Balearen entdeckt haben und Mallorca aus New York und Miami angeflogen wird, sind die Immobilienpreise explodiert. Mallorquiner gehen auf die Straße, weil sie den Ausverkauf ihrer Insel fürchten und selbst keinen Wohnraum mehr finden. Und das geht deutschen Auswanderern nicht anders. Wer zu knapp kalkuliert hat, der scheitert. Das sagt auch Janine Charpentier, auch sie Patin bei der Stiftung Herztat. Sie kümmert sich um Härtefälle.
Das Stichwort Scham ist, glaube ich, in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, dass die Menschen sich schämen, in diese Notsituation gekommen zu sein. Oft stellen sich Menschen in Deutschland ja auch vor, Sonneninsel, tolles Leben unter Palmen, Sendungen wie die Auswanderer und so weiter tragen natürlich ganz entscheidend dazu bei. Aber die Sonneninsel hat eben auch ihre Schattenseiten, die nicht so gerne angeguckt werden.
Die Carrera Bella Vista in Playa de Palma. Hier steht das deutsche evangelische Pfarrhaus. Von hier hat man einen tollen Blick aufs Mittelmeer. Viele Straßen weiter unten ist der Ballermann, die deutsche Feiermeile. Pfarrerin Martje Mechels lädt regelmäßig Paten ein und die, die es werden wollen. Eine ist Bettina Hömberg. Sie lebt nicht weit entfernt in Jukmajor.
Ich bin also Patin der ersten Stunde. Das heißt, ich bin seit Anbeginn der Herztat-Stiftung dabei. Und ich habe meine Freundin Dorothee darüber kennengelernt. Sie hatte jemanden gesucht, mit dem sie sich austauschen kann, auf einer auch ein bisschen spirituellen Ebene, einer religiösen Ebene. Und so habe ich Dorothee kennengelernt und ja, wir sind darüber wirklich zusammengewachsen, Freunde. Wir treffen uns einmal in der Woche zum Kaffee und reden miteinander.
Nicht immer bleibt es beim Kaffeetrinken, Spazierengehen oder bei Fahrten zu Ärzten. Immer häufiger ruft das deutsche Konsulat bei Pfarrerin Mechels oder anderen Paten an oder mallorquinische Sozialarbeiter melden sich. Es hat sich herumgesprochen, dass die Paten von Herztat auch Härtefälle betreuen, ihnen im Zweifelsfall auch in Deutschland einen Heimplatz besorgen und sie im Flugzeug zurückbegleiten. Reino Gevers ist ebenfalls Pate. Er erzählt von einem ehemaligen Golflehrer, der früher von sehr wohlhabenden Deutschen auf Mallorca gebucht wurde.
Der hatte zu diesen oberen 10.000 damals natürlich sein soziales Umfeld, aber als bei ihm das Finanzielle wegbrach, haben die sich alle von dem entfernt. Und als wir dann diesen Mann besuchten, war der in so einer Kellerwohnung voll verschimmelt und der war sehr hilfsbedürftig, also hat sich kaum körperlich bewegen können. Und wir haben dann auf den eingeredet, was da für ihn sinnvoll wäre. Also das Naheliegendste war nach Deutschland zurück, weil dort hätte er zumindest Sozialhilfe, Grundeinkommen. Und der wollte partout also nichts davon hören. Und irgendwann ist er natürlich ins Krankenhaus hier eingeliefert worden und lebt, soweit ich weiß, jetzt in einem spanischen Altenheim.
Es werden weiter Paten gesucht, die sich engagieren wollen auf Mallorca. Die Stiftung schaltet Werbung in den deutschsprachigen Medien der Insel. Und es finden sich immer wieder Freiwillige, die selbst viel Glück hatten im Leben und jetzt den Menschen helfen wollen, die auch die Schattenseiten erlebt haben. Auf der Sonneninsel Mallorca.
Ein Paradies mit Schattenseiten, wenn das Geld ausgeht. Aber immerhin auch mit gelebter Mitmenschlichkeit. Und die hat dann ja auch wieder was Paradiesisches, finde ich. Religionen gibt's im Radio immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und für die tägliche Dosis Religion und Gesellschaft empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag, werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.